Ja, wir fangen, wie gerade eben schon angekündigt, heute eine neue Predigtreihe an, und zwar eine Predigtreihe zum Kolosserbrief. Und wir haben diese Bibelreihe oder diese Predigtreihe genannt Refocus, weil er ist. Ja? Also Refocus, stell dich neu auf ihn ein, weil er ist, Punkt, Punkt, Punkt. Diese Predigtreihe wird uns eine Weile beschäftigen. Wir werden gemeinsam Kolosserbrief studieren, Abschnitt für Abschnitt. Das wird eine sehr, sehr gute Zeit. Und so wie die beiden türkischen Mädchen uns eben schon erzählt haben, es ist ein Brief voller Wahrheit und ein Brief voller toller Passagen. Bevor ich loslege, beten wir noch und dann steigen wir in die Predigt ein. Gott, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort geschenkt hast, Herr, dass wir nicht orientierungslos durch die Weltgeschichte driften müssen, Herr. Du hast zu uns gesprochen, Herr. Dein Wort ist lebendig und wahr und es ist heute noch genauso relevant und noch genauso praktisch und genauso wichtig, wie es damals war, als es geschrieben wurde. Gott, wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort der Wahrheit schenkst und dass du diesen Samen, diese Wörter in unser Herz hineinfallen lassen möchtest. Wir bitten dich, dass es heute Morgen geschieht und dass du heute durch dein Wort unser Leben, unser Denken, unsere Gefühle veränderst. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Ich möchte dich herausfordern, bevor wir loslegen, eine Entscheidung zu treffen. In der Bibel steht, wir sollen nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern auch Täter. Das heißt, ich möchte, dass ihr euch bewusst macht, dass wenn Gott etwas sagt und wenn Gott etwas seiner Gemeinde mitteilt, dass er dann nicht bloß möchte, dass wir das hören und gut finden, sondern er möchte, dass wir das in uns aufnehmen und in unserem Alltag umsetzen. Freiwilliges Gebet, sprich mir einfach nach. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen und wenn du damit übereinstimmst, ich hoffe, das tut jeder hier in diesem Raum, dann bete es bitte mit. Lass uns heute Morgen eine Gemeinde sein, die nicht nur Hörer sind und bewerten, Predigttechnik 1, gute Einleitung erfüllt, überhaupt mitreißend vorgetragen, sehr gut. Nein, dass wir darüber hinausgehen und Täter des Wortes werden, ab 12.30 Uhr heute Mittag. Ich bete vor, du darfst nachbeten. Gott, ich entscheide mich heute Morgen, ein Täter des Wortes zu sein. Ich glaube, dass du persönlich heute Morgen in mein Leben sprechen kannst. Ich öffne mich jetzt für dein Reden und bitte dich, dass du durch den Heiligen Geist etwas in mir tust heute Morgen und mich veränderst und mehr zu einem Täter deines Wortes machst. Amen. Cool. Lasst uns eine Gemeinde sein, die durch Täterschaft schockiert. Wir fangen ganz konventionell in dieser Predigtreihe bei diesem Brief am Anfang an. In den neutestamentlichen Briefen ist immer so, dass zuerst mal der Verfasser genannt wird. Und so fängt es auch hier an. Ihr dürft gerne Kolosser 1 mit mir aufschlagen. Ich benutze hier die Elberfelder Übersetzung. Kolosser 1, die Verse 1 bis 8. Wer die Bibel nicht dabei hat, wir haben es auch hier vorne, einen Teil davon auch hier vorne auf Folie. Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen, und Timotheus, der Bruder, den heiligen und gläubigen Brüdern in Christus zu Kolossä. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Wir danken Gott, dem Vater, unserem Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Von ihr habt ihr vorher schon gehört im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist, und Frucht bringt und wächst, wie auch unter euch, von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist und uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. So, das ist die Bibelstelle für heute. Kolosser 1, 1 bis 8. Der erwähnte Epaphras ist der Gemeindeleiter der Gemeinde in Kolosse. Der hat zu der Zeit, als der Brief geschrieben wurde, gerade den Paulus besucht. Er war im Gefängnis. Und Paulus eröffnet diesen Brief mit diesen Worten, die wir eben gelesen und gehört haben. Und er leitet diesen Brief ein, wie Paulus immer Briefe einleitet, bis auf zwei Ausnahmen. Er fängt immer erstmal an zu loben, was toll ist an der Gemeinde, an die er schreibt. Und selbst in Gemeinden, wo er manche Dinge nicht so toll fand, hat er zumindest Gott gedankt und Gott Lobpreis gegeben. Und so fängt er auch im Kolosserbrief an. Er spricht darüber, worüber er sich freut, wenn er von der Gemeinde in Kolosse hört. Er benutzt Worte wie Glaube in Christus Jesus, Liebe zu den Heiligen, Hoffnung und Evangelium. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, wurde mir erst so richtig klar, wie komplex diese Stelle eigentlich ist und wie komplex die Grammatik ist. Diese Worte, die auch da vorne unterstrichen sind in dem Bibeltext, das ist nicht einfach nur eine Aufzählung, sondern Paulus geht hier Schritt für Schritt durch einen Prozess. So eine Reihenfolge wird dargestellt. Paulus sagt in diesem Abschnitt, dass das Evangelium eine Hoffnung erzeugt. Das Evangelium und das Hören des Evangeliums erzeugt eine Hoffnung, die uns zu Glaube in Christus und zu Liebe zu den Menschen führt und motiviert. Ja? Wir haben das Evangelium, wir haben eine daraus entstehende Hoffnung, wir haben eine daraus entstehende Veränderung unseres Lebens. Paulus spricht in diesen Versen vom Evangelium und dessen Kraft in unserem Leben. Und darüber möchte ich heute Morgen sprechen mit euch, über die Kraft des Evangeliums, die in unserem Leben wirksam ist. Deshalb auch der Titel der Predigt heute: Bist du under the influence? Oder auf Deutsch gesagt, verändert das Evangelium dein Leben? Die Frage heute Morgen, die ich an dich stelle, ist: Bist du unter dem Einfluss des Evangeliums von Gott und macht es einen Unterschied in deinem Leben und macht es einen Unterschied an deiner Arbeitsstelle, an deiner Uni, in deiner Familie, in deinem Privatleben, wenn du allein in deinem Zimmer bist? Bist du under the influence? Wenn ihr heute Notizen machen möchtet, dann müsst ihr ein bisschen mehr Notizen machen. Ich habe nämlich lediglich insgesamt einen ganzen Satz noch auf Folie und dann werden wir Schritt für Schritt da vorne offenlegen. Und der Satz beginnt mit den Wörtchen das Evangelium. Ich möchte erstmal kurz über das Evangelium sprechen. Was ist das Evangelium? Was meint Paulus, wenn er sagt, von der Hoffnung habt ihr vorher schon gehört, im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist. Fühlt euch nicht zu irritiert, das ist die Dorothee, sie ist manchmal ein bisschen lauter, aber es ist ein Teil dieser Gemeinde, lasst euch nicht so irritieren davon. Ich wiederhole nochmal, von der Hoffnung habt ihr vorher schon gehört, im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist. So, das Wort Evangelium heißt so viel wie frohmachende Nachricht von Gott. Ja, das Evangelium, immer wenn er von Evangelium spricht, der Paulus, dann spricht er eigentlich nicht von einem Fremdwort, sondern von einem Wort, das die Gemeinde verstanden hat, als eine Botschaft, die froh macht. Eine Botschaft, die von Gott kommt und den Hörenden froh macht. So schlecht ist die Predigt doch gar nicht bis jetzt. Also immer wenn ich jetzt das Wort Evangelium nenne, dann habt im Hinterkopf, was Evangelium heißt. Frohmachende Botschaft. Wir nennen die Bibel oft die gute Nachricht, ja? Das kommt davon. Wir nennen es die gute Nachricht, weil sie das Evangelium ist. Was aber wichtig ist zu wissen, die Bibel beinhaltet nicht nur eine gute Botschaft, sondern sie beinhaltet auch eine sehr, sehr schlechte Botschaft. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen avantgardistisch, ist es aber gar nicht. Die Bibel enthält eine extrem schlechte Botschaft für alle Menschen. Und das Interessante daran ist, die gute Botschaft kann man nur verstehen, wenn man die schlechte Botschaft gehört hat und verstanden hat. Du kannst 10.000 Mal hören, dass Jesus Christus die Antwort auf deine Fragen ist. Wenn du keine Frage hast und wenn du nicht erkannt hast, was dein Problem ist, dann wirst du mit Jesus Christus und der Botschaft von ihm nichts anfangen können. Ihr kennt vielleicht den Spruch, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche möchtest du zuerst hören? Ja? Wir fangen heute mal mit der schlechten an. Meistens ist auch das die Antwort. Zuerst die schlechte Nachricht, dann die gute Nachricht. Also, für euch persönlich, privat, heute Morgen eine schlechte Nachricht. Freut euch. Wie lautet diese schlechte Nachricht? Die schlechte Nachricht der Bibel lautet, alle Menschen ohne Ausnahme leiden an einer Seuche. Und diese Seuche ist nicht AIDS. Die gab es damals noch nicht. Und ich möchte euch ein paar Bibelstellen vorlesen und euch ein bisschen was darüber erzählen, was mit dieser Seuche gemeint ist. In Römer 5, Vers 12, Römerbrief, Kapitel 5, Vers 12, da lest ihr, durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt, Adam, und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten. Der Tod ist in die Welt gekommen durch die Sünde eines Menschen und durch diese Sünde ist der Tod zu allen gekommen, weil alle gesündigt haben in ihrem Leben. Römerbrief, Kapitel 8, Vers 12. Denn das Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Es unterwirft sich nicht dem Gesetz Gottes und kann es auch nicht. Dadurch, dass wir als Menschheit unter die Sünde gefallen sind, sind wir Feinde Gottes und wir können uns Gott nicht unterordnen durch unsere eigene Kraft. Schlechte Nachrichten für euch. Wir können es nicht. Römer 14, Vers 23. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Alles, was jemand tut, der nicht glaubt, egal wie toll es aussieht, ist aus den Augen Gottes betrachtet Sünde. Ganz schön schlechte Nachrichten. Egal wie cool dein Nachbar drauf ist, egal wie toll dein Chef eigentlich ist und egal wie viel deine Mama gespendet hat in ihrem Leben, wenn es nicht aus Glauben zu Gott und in Unterordnung zu Gott geschehen ist, dann sieht Gott es als Sünde. Ganz schön heftig. Das können wir nicht gute Botschaft nennen. Römer 8, Verse 10 bis 12. Es gibt keinen, der gerecht ist. Auch nicht einen. Es gibt keinen Verständigen, keinen, der Gott sucht. Alle sind abtrünnig geworden. Alle miteinander taugen nichts. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Keine gute Nachricht, schlechte Nachricht. Keiner sucht nach Gott, keiner ist gerecht. Alle sind abtrünnig geworden und keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Wenn du das erste Mal heute bei uns im Gottesdienst bist, das tut mir leid. Aber das ist definitiv eine schlechte Nachricht und es ist wichtig, dass wir die kennen. Und noch im Römerbrief 1, Vers 18. Das ist eigentlich die schlechteste aller Nachrichten oder aller Bibelverse, die wir jetzt hier hören. Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Römer 1, Vers 18. Wenn das nicht mal schlechte Nachrichten sind. Ich fasse das mal zusammen. Weil wir alle gesündigt haben, sind wir Feinde Gottes. Sein Zorn ruht auf uns. Sein Zorn, Gottes Zorn, ruht auf uns Menschen. Die gerechte Strafe für die Sünde ist die Verdammnis durch Gott, in Klammer Hölle. Und wir können das nicht aus eigener Kraft ändern. Keiner kann sich unter der Sünde Gott unterordnen. Die Sünde ist eine Seuche und es gibt keine Hoffnung auf Heilung. Das ist eine ziemlich schlechte Nachricht. Und das ist eine Nachricht, die du überall finden wirst in der Bibel und die ganz schön niederschmetternd ist. Das ist eine Ausgangslage eines jeden Menschen, gefangen in Sünde, getrennt von Gott, hoffnungslos verloren. Egal wie toll dieser Mensch aussieht, egal wie toll er drauf ist und was für ein toller Charakter er hat und was er Gutes tut. Wir leiden an der Seuche der Sünde. Also das nenne ich mal eine schlechte Botschaft. Das nenne ich mal eine richtig, richtig gemeine, böse, fiese, hoffnungsraubende Nachricht. Keine Hoffnung. Zum Glück ist es nicht, wo die Bibel endet. Ja? Also das ist ein Teil dessen, was die Bibel sagt. Aber hier kommt jetzt die frohe Botschaft rein. Du kannst die frohe Botschaft überhaupt nicht toll finden und gar nicht richtig verstehen, wenn du die schlechte Botschaft der Bibel nicht verstehst. Also habt ihr alle abgespeichert? Jeder Mensch ist gefallen. Jeder Mensch ist ein Sünder. Sünde gebiert den Tod. Sünde mündet in der Hölle und wir können nicht von uns heraus uns retten. Das ist die schlechte Botschaft. Und hier kommt die frohe Botschaft ins Spiel, die im Alten Testament schon angekündigt ist und die durch die Geburt Jesu Christi auf einmal Realität wurde und bis jetzt in unser Leben hineinwirkt. Sag mal zu deinem Nachbarn, zum Glück hat Anneli bei der schlechten Nachricht nicht aufgehört, die Predigt vorzubereiten. Sag mal. Oder sag einfach, zum Glück. Ich habe vorhin beim Gebet schon gemerkt, dass ich relativ lange Sätze spreche, die ihr nachsprechen sollt. Ich möchte euch ja sonntagmorgens nicht überfordern. Die frohmachende Botschaft von Gott. Es gibt 1000 Bibelverse, die ich jetzt zitieren könnte. Ich nenne einfach mal zwei. Und einmal steht was im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, Jesus Christus, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, dass auf das wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Nochmal. Gott hat Jesus Christus, der Sünde nicht kannte, zur Sünde für uns gemacht, damit wir Gerechtigkeit werden in Jesus Christus. Wir schaffen es nicht von uns heraus, aber Jesus Christus ist gekommen, um den Preis für uns zu bezahlen, damit wir Gerechtigkeit vor Gott bekommen. Du hast ein leeres Bankkonto, Jesus Christus kommt und füllt dieses Bankkonto auf. Ich meine es nicht dein Girokonto, sondern ich spreche von dem, was in deinem Leben passiert. Ich spreche von dem, wie dein Status vor Gott ist. Jesus Christus ist derjenige, der seine Gerechtigkeit, die er hatte, auf dein Lebenskonto überweist. 2. Korinther 5, Vers 21. Und ich klaue schon mal ein bisschen aus dem Kolosser Kapitel 2. Und zwar Kolosser 2, Vers 14. Er, Jesus Christus, hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Die schlechte Nachricht ist, du bist schuld und du hast keinen, den du beschuldigen kannst. Wir sind immer schnell damit beschäftigt, jemand anderen zu beschuldigen. Adam, du hast vom Apfel gegessen. Nein! Eva hat mir den Apfel gegeben. Ich habe bloß abgebissen, weil sie mir es gesagt hat. Eva, du hast den Apfel gebissen. Nein, 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 es war die Schlange. Ja? Und wenn du durch dein Leben gehst und über deine Sünden nachdenkst, bist du schnell dabei zu erklären, warum du eben nicht anders kannst, weil Person X und Y war böse zu dir und dann musstest du eben so und so handeln. Wir sind schnell dabei, Schuld auf andere zu schieben. Das Coole ist, Jesus Christus war nicht schuld und er hat uns seine Gerechtigkeit geschenkt. Er hat die Schuld, die auf unserem Leben ruht, ans Kreuz genagelt und von uns weggenommen, damit der Zorn Gottes nicht auf uns ruht. Amen, das ist eine gute Botschaft, oder? Und die kann man nur verstehen, wenn einem klar ist, was die schlechte Botschaft ist. Was willst du zu deinem total politisch korrekten Nachbarn sagen, wenn du sagst, Jesus Christus hat alle Schuld von dir genommen und dein Nachbar sagt, ich habe eigentlich nichts Böses gemacht, ich zahle meine Steuern und ich bin eigentlich nett zu jedem, dann sagst du, ach ja, stimmt, hast du wirklich noch nie jemanden umgebracht? Und dann sagt er, nö. Und dann sagst du, oh, ich muss noch mal kurz rübergehen, meine Bibel lesen. Ich weiß gar nicht, was jetzt mit Leuten wie dir ist. Du musst die schlechte Botschaft kennen und du musst sie auch verstehen, um die gute Botschaft erzählen zu können. Du bist, Jesus ist, deshalb bist du, okay? Also wenn der Nachbar ein bisschen einfacher gestrickt ist, kannst du es so rüberbringen. Also die gute Botschaft ist, Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Schreib dir das auf, wenn du die gute Botschaft nicht kennst und noch niemandem erzählt hast. Die gute Botschaft ist, Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Er lebte ein Leben ohne Sünde. Er starb an unserer Stelle für unsere Sünden und trug den Zorn Gottes auf sich. Er ist als unser Retter auferstanden nach 3 Tagen von den Toten. Und Gott schenkt uns den Gerechtigkeitsstatus seines Sohnes aus purer Gnade. Das ist die frohe Botschaft. Nicht, dass du schlau genug bist, um dich für Gott zu entscheiden. Nicht, dass du ein besserer Mensch wirst, wenn du Christ wirst. Nicht, dass du, wenn du nur genug tust, dann irgendwann am Ende in den Himmel kommst, wenn unterm Strich genug übrig bleibt. Das ist nicht die frohe Botschaft. Die frohe Botschaft ist, du hast den Tod verdient. Jesus Christus hat den Tod nicht verdient, hat ihn trotzdem genommen, ist auferstanden, hat dir ewiges Leben gegeben. Gott hat sich entschieden, aus reiner Gnade dir ewiges Leben zu schenken. Das ist eine gute Botschaft. Wenn Paulus vom Evangelium spricht, spricht er hiervon. Okay? Und wenn du jemand bist, der vorher keine Hoffnung hatte und du hörst zum ersten Mal in deinem Leben das Evangelium vom Gerechtwerden durch Jesus Christus, dann wird eine Sache in deinem Leben sich verändern. Deine Hoffnungslosigkeit wird sich umdrehen in Hoffnung. Und hier kommen wir zum Mittelteil des Satzes. Wir haben das Evangelium und es geht weiter, gibt uns eine Hoffnung. Wenn wir das Evangelium hören, dann kommt Hoffnung in unser Leben rein. Paulus spricht von einer Hoffnung, Zitat, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Was ist die Hoffnung der Christen? Wenn jetzt jemand zu dir kommt heute Mittag und fragt, ich habe gehört von eurer Hoffnung, was hoffst du denn? Was werft mir mal bitte an den Kopf, was hofft ihr? Ihr hofft gar nichts? Oh, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Auf was hofft ihr als Christen? Was macht eure Christenhoffnung zu einer anderen Hoffnung als die Welthoffnung? Das ewige Leben. Wir hoffen auf das ewige Leben. Okay. Wir hoffen auf Vergebung. Freiheit. Qualität im Leben. Wir hoffen auf Gnade. Eine Brille? Ach, Frieden. Wir hoffen auf Frieden. Da war noch was. Wir hoffen, Holm, Dankeschön, sehr gut. Wir hoffen auf eine Wohnung im Himmel. Ja? Das ist die Hoffnung der Christen. Die unterscheidet sich extrem von der Hoffnung der Welt. Erzähl das mal deinem ungläubigen Nachbarn. Jesus baut für mich eine Wohnung im Himmel. Aha. Ja, der ist Tischler. Also, was ist die Hoffnung der Christen? Die Hoffnung der Christen ist auf ein Leben mit Gott. Wir hoffen auf die Auferstehung von den Toten. Ja? Die Bibel sagt, ey, setz deine Hoffnung in die Wahrheit, dass wenn mal dein Körper gestorben ist, du einen neuen Körper bekommst und ewig leben wirst. Das ist eine gute Hoffnung. Wir hoffen auf die Wiederkunft Jesu. Global Bridegroom Fast. Wir sollen uns vorbereiten darauf, dass Jesus wiederkommt. Wow, erzähl das deinem Nachbarn. Erzähl das mal deinem Schwiegervater. Dein Schwiegervater kann extrem gut damit leben, dass du glaubst, dass Jesus Christus gelebt hat. Aber als mein Schwiegervater gehört hat, dass ich glaube, dass Jesus wiederkommen wird, da hat er sich gedacht, der Typ hat echt einen Vogel. Hat er sich gedacht, hat er nicht gesagt. Er hat bloß staunend geschwiegen. Ich habe mir gedacht, ey, wenn ich glaube, dass Gottes Sohn auf die Welt kommen kann, einmal, dann glaube ich, dass Gottes Sohn auch ein zweites Mal kommen kann. Ist für mich kein Problem. Jo. Und wir hoffen auf ein ewiges Leben mit Gott aufgrund der Vergebung, die wir durch Jesu Blut empfangen haben. Das ist unsere Hoffnung. Ich bete zu Gott, dass du heute hier nicht sitzt und deine einzige Hoffnung ist, in deinem Job die nächste Gehaltsstufe zu erreichen. Oder dass deine Hoffnung ist, um Himmels Willen bloß gesund bleiben. Dass deine Hoffnung ist, dass du einfach mehr, mehr, mehr bekommst. Ich hoffe, dass deine Hoffnung über dein leibliches Wohlergehen und dein Lebenshorizont hier auf der Erde hinausgeht. Weil das ist die Hoffnung, von der Jesus Christus sprach, von der Gott spricht, in der ganzen Bibel, wovon Paulus spricht. Wenn Paulus sagt, dass die Hoffnung für uns im Himmel aufbewahrt ist, bedeutet das nicht, dass wir erst im Himmel was bekommen werden. Ja? Das heißt nicht, okay, hier halte ich einfach alles aus und wenn ich dann mal tot bin, ja, dann habe ich endlich das, wovon Jesus spricht. Dann kann ich empfangen. Das meint er nicht damit, wenn er sagt, dass im Himmel die Hoffnung aufbewahrt ist. Wenn er sagt, dass unsere Hoffnung im Himmel aufbewahrt ist, betont Paulus viel eher, hey, diese Hoffnung, die du hast, die ist an einem sicheren Ort. Die kann dir keiner rauben. Die kann nicht kaputt gehen. Deine Hoffnung ist eine von ewigem Bestand. Ja? Das heißt nicht, du kriegst sie erst, wenn du in den Himmel kommst. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist schon da. Und es kommt noch. Ja? Schon und es wird noch kommen. Ja? Und du hast jetzt schon die Möglichkeit, das, was Gott dir schenken möchte, auch jetzt schon zu empfangen. Gottes Zusagen stehen fest, er lügt nicht. Die Hoffnung, die dir geschenkt wird, ist unvergänglich. Wir dürfen jetzt schon Gottes Gegenwart genießen. Wir dürfen jetzt schon das Wirken des Heiligen Geistes in uns genießen. Wir dürfen Gottes Frieden und Ruhe jetzt schon empfangen in unserem jetzigen Leben. Wir dürfen frei von Sünde ein Leben nach dem Willen Gottes führen. Wir dürfen jeden Tag neu auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit hoffen. Ralf, sag mal Amen. Ja, du hast recht. Gott hat seine Gnade jeden Tag neu für uns da. Das ist eine Hoffnung, die uns jubeln lassen sollte. Und wir dürfen uns auf unsere Zukunft freuen. Ich lese mal Offenbarung Kapitel 21, Vers 4 vor. Da steht Folgendes. und er wird, also Gott, wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wir dürfen uns freuen auf das, was kommt. Wir dürfen uns darauf freuen, dass all die Dinge, die uns jetzt noch piesacken und quälen, irgendwann vergangen sein werden. Meine Frage an dich heute Morgen, und ich glaube auch Gottes Frage an dich heute Morgen ist, hast du diese Hoffnung? Das Evangelium ist für dich, du kannst diese Hoffnung in dein Leben einladen. Was löst die Tatsache des Evangeliums in deinem Leben aus? Bist du under the influence? Beeinflusst das Evangelium und die daraus entstehende Hoffnung dein Alltagsleben? Ist die Frage heute Morgen. Lässt dich das Evangelium kalt? Oder noch schlimmer vielleicht, lauwarm? Wenn es so ist, solltest du dir ernsthaft die Frage stellen, warum ist es so? Wenn du sagst, na gut, ja, Evangelium, vielleicht sind hier ein paar Leute, die müssen das hören. Ah ja, ich warte auf die nächste Predigt. Vielleicht ist dann wirklich mal richtig was dabei für mich. Wenn dich das Evangelium kalt lässt, gibt es nur einen vernünftigen Schritt und der lautet Buße. Wenn für dich das Evangelium ja, so ein Einsteigerding für Anfänger ist, dann stimmt was in deinem Leben nicht. Ich gebe dir ein Beispiel. Vielleicht, also ist der Mike heute Morgen da, Mike Becker? Nee, der ist Soldat in der American Army und der hat definitiv schon die ein oder andere Handgranate hochgehen gesehen. Es wird dem Mike nie passieren, dass eine Handgranate vor seine Füße rollt, sie explodiert und er sagt, ja, Handgranate, kenne ich schon. Das wird nicht passieren. Wenn Mike die Handgranate fliegen sieht, dann wird er hinter den nächsten Sandsack oder Kameraden, nee, springen und wird sagen, Handgranate, kenne ich, schnell weg. Ja, du sollst nicht abhauen, wenn du vom Evangelium hörst, aber das Evangelium ist viel kraftvoller und viel größer als jede Handgranate. Es kann nicht angehen, dass du als Christ sagst, ja, frohe Botschaft, Vergebung der Sünde durch Jesu Blut, kenne ich schon. Bring it on, ich möchte Theo die C-Fragen beantworten. Wir lachen, aber ich möchte dich ganz ernsthaft aufrufen, wenn das Evangelium in dir nicht Freude auslöst, dann hast du Buße nötig. Das ist keine Typfrage. Ja, der Anderle ist halt extrovertiert, der kann sich über solche Sachen immer wieder freuen. Ich bin halt eher so der ruhige Typ. Nein! Nein, nein, nein! Das Evangelium, die frohmachende Botschaft von Gott, ist das Größte und das Tollste und das absolut Genialste, was wir uns vorstellen können, was wir jemals hören werden und was wir jemals bekommen werden. Wenn dir mal jemand einen Bugatti schenkt, dann freu dich darüber und sag, okay, aber ich habe was viel Cooleres schon geschenkt bekommen. Ewiges Leben durch Jesus Christus, ohne dass ich es verdient habe. Ich rufe dich ernsthaft auf, heute Morgen Buße zu tun, wenn dich das Evangelium kalt lässt. Die Hoffnung, die das Evangelium hervorruft, hat immer eine lebensverändernde Wirkung. Wenn das Evangelium dein Leben nicht verändert und dein Leben nicht verändert hat und nicht täglich neu verändert, dann hast du das Evangelium nicht verstanden. Das ist zumindest der Indikator. Und das ist ein Alarmklingeln, das in deinem Kopf losgehen sollte. Paulus spricht davon, als er die Kolosser anschreibt, er spricht davon, dass sie das Evangelium, das Wort der Wahrheit des Evangeliums empfangen haben und dass sie eine Hoffnung dadurch empfangen haben, die ihr Leben komplett umgekrempelt hat. Und darüber freut sich Paulus. Das Evangelium gibt uns eine Hoffnung, die unser Leben verändert. Anders formuliert, das Evangelium gibt uns eine Hoffnung, die unser Leben verändern muss, weil sonst haben wir diese Hoffnung nicht empfangen. Paulus sieht es ganz klar. Der Glaube in Jesus und die Liebe für andere, übrigens die zwei höchsten Gebote, liebe Gott, deinen Vater von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und das nächste Gebot, das ich euch gebe, sagt Jesus, ist genauso hoch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Erkennt ihr das höchste Gebot in dem Kolosserbrief wieder? Das, was er da nennt und worüber er sich freut, ist, dass diese Christen ein Leben nach Gottes Willen führen. Durch das Evangelium und die Hoffnung, die das Evangelium erzeugt. Der Glaube in Jesus und die Liebe für andere kommt aus der Hoffnung, die wiederum aus dem Evangelium kommt. Zitat aus dieser Bibelstelle, das Evangelium, das in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst in der Welt, wie auch unter euch, von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Wir hatten diese Woche am Mittwoch ein Predigteam-Treffen und wir haben über eine Stunde einfach darüber geredet und darüber nachgedacht, wie genial es ist, dass wir es nicht hinkriegen können und dass Gott alles für uns getan hat und dass seine Gnade, seine Barmherzigkeit genügt, um uns gerecht zu sprechen vor ihm. Und es wurde nicht langweilig. Uli, war es langweilig? Gut, richtige Antwort. Das Evangelium von der Gnade Gottes für uns besitzt die Kraft, Menschenleben radikal zu verändern. Oder noch besser, es ist die Kraft. Es steht in Römer Vers 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Die Botschaft von Jesus Christus, persönlich gestorben für dich, ist deine Kraft zum Heil. Lass diese Kraft in deinem Leben wirksam werden und lass dein Leben ein Werkzeug in Gottes Reich sein. Sei ehrlich, ist das Evangelium deine Kraft? Ist die Frage heute Morgen. Ist das Evangelium die Stimme, auf die du hörst? Wenn du morgens aufwachst, welche Stimme spricht in deinem Kopf? Ist es die Stimme vom Evangelium? Stehst du morgens auf und sagst, na gut, ich stehe nicht auf und sag's gleich, aber so nach 5 bis 10 Minuten sage ich, Gott, danke für diesen Tag, denn deine Gnade ist heute genauso wirksam in meinem Leben, wie sie gestern war und wie sie morgen sein wird. Gott, danke, dass du durch deinen Heiligen Geist mich fähig machst, dir nachzufolgen heute Morgen. Ich gucke in den Spiegel und es war noch nie klarer, ich habe die Power nicht. 5.30 Uhr ist ein guter Moment, diese Erkenntnis zu haben. Ist das Evangelium, die gute, frohmachende Botschaft von Gott, die Stimme, die an deinem Tag, in deinem Leben am lautesten spricht? Oder sind andere Stimmen lauter als das Evangelium? Ich saß am Freitag auf dem Weg nach Hause von der Schule im Auto und ich habe die Angewohnheit, dass ich Predigtnotizen während dem Autofahren mache. Und das ist ganz schön gefährlich. Und seit ich ein Smartphone habe, ist es ein bisschen leichter, weil dann kann ich einfach mir das diktieren. Und ich habe mir ein paar Stimmen aufgeschrieben oder aufgesprochen, die mir bekannt vorkommen aus meinem Leben. Ein paar Beispiele für Stimmen, die das Evangelium in unserem Leben übertönen können und die durchaus eine Gefahr für unser Leben, unser Heil darstellen können. Die Stimmen, die dich beschäftigen, sind es vor allem die Medien? Fragezeichen. Oder was die anderen über dich denken und was die anderen über dich sagen? Sind das die Stimmen, die deinen Tag und dein Handeln, dein Denken, deine Gefühle beeinflussen? Vielleicht ist die Stimme darüber, was deine, oder die Stimme deiner Eltern, die vielleicht mal was über dich gesagt haben in deiner Vergangenheit, vielleicht ist das die lauteste Stimme in deinem Alltag. Du wirst es nicht schaffen. Was ist los mit dir? Ich hab so viel Hoffnung in dich reingesetzt. Vielleicht sind die Stimmen Zukunftsängste und Sorgen, die deinen Tag dominieren. Oder vielleicht die Stimme, die sagt, ich bin nicht genug, ich bin nicht gut genug. Ist das die Stimme, die deinen Alltag bestimmt? Oder Klassiker, kennt jeder, Hand aufs Herz. Keiner mag mich. Oder immer muss mir sowas passieren. Oder da kommt eh nichts Gutes bei raus. Ist das die Stimme, die deinen Alltag bestimmt? Immer sind alle gegen mich. Oder bei mir läuft immer alles schief. Ich habe immer nur Pech. Lieber gar nicht versuchen. Ist das die Stimme, die deinen Alltag bestimmt? Vielleicht ist die lauteste Stimme in deinem Leben deine Vergangenheit. Vielleicht sagst du mir, ist dies und jenes geschehen in meiner Vergangenheit und deshalb kann Gott mich nicht benutzen. Mir ist so Schlimmes geschehen, ich möchte es nicht ins Lächerliche ziehen. Mir ist so Schlimmes geschehen, dass Gott mich nicht benutzen kann. Ich habe als Gemeindeleiter mehr als einmal diesen Satz in der einen oder anderen Form gehört. X, Y und Z ist geschehen in meinem Leben und es ist so groß, dass Gott mit meinem Leben nichts anderes anfangen kann. Ich werde mein ganzes Leben daran arbeiten müssen, meine Vergangenheit zu bewältigen, und das ist meine Lebensaufgabe hier. Es ist nicht die Realität. Oder anderes Extrem. Wenn ich nur genug Bibel lese, halbe Stunde pro Tag Minimum, und wenn ich nur genug Fürbitte tue, dann bin ich ein guter Christ. Ist das die Stimme, die dein Alltag bestimmt? Schmeiße über Bord. Lies trotzdem Bibel, bete trotzdem, aber nicht, um deinen Wert zu definieren vor Gott. Vielleicht ist die Stimme in deinem Leben, okay, ich bin nicht wirklich perfekt, aber zum Glück bin ich nicht so wie XYZ. Lacht, ihr lacht? Also ich habe sowas schon gedacht. Ist das die Stimme in deinem Leben, oder ist das Evangelium die Stimme, die in deinem Leben am lautesten spricht? Oder, ich könnte es endlos weiter tun, ja, aber abschließend, auch was man oft hört, ich muss erst dieses Problem bewältigen und dann werde ich mich darum kümmern, dass ich im Reich Gottes arbeite. Ich muss erst mal ein halbes Jahr Seelsorge machen und hoffen, dass dann mein Problem gelöst ist. Nichts gegen Seelsorge. Ich habe bloß manchmal das Gefühl, so wie die Amis, über die wir lachen, jeder seinen Privatpsychologen hat und Psychiater, so tendieren wir als Christen dazu, ich komme gerade nicht über diese Hürde weg, ich brauche einen Seelsorger. Und Gott möchte eigentlich durch diese schwierige Situation in deinem Leben etwas in dir bewältigen und etwas an dir tun und dich heilen. So, viele verschiedene Stimmen, die unser Leben dominieren können. Ob der nächste Satz, den ich sage, eine gute oder eine schlechte Botschaft ist, hängt von deinem Leben ab und von deiner Einstellung. Die Stimmen, die du hörst, bestimmen dein Leben. Wenn das Evangelium die Stimme ist, die du hörst und auf die du hörst, dann ist es eine frohe Botschaft. Wenn du auf diese anderen Stimmen hörst, dann ist es eine schlechte Botschaft. Welche Stimme beeinflusst dein Leben? Paulus schreibt im Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 8, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind. Richtet eure Gedanken auf das, was gut ist, auf das, was stimmt. Richtet eure Gedanken auf Gott. Beschäftigt euch mit den Dingen, die Gott beschäftigen. Beschäftigt euch mit Dingen, die Gott euch gibt. Ist das Evangelium die Stimme, die du hörst, oder sind es die anderen Stimmen? Ich möchte hier beenden mit ein paar Fragen, mit ein paar Szenarien. Wenn du das Gefühl hast, bei mir tut sich nichts, oder vielleicht hast du das Gefühl, ich komme einfach nicht raus aus meinem Alltagstrott. Vielleicht hast du das Gefühl, die Gewohnheitssünden in meinem Leben werden einfach nicht weniger und ich werde sie nicht los, egal wie sehr ich mich anstrenge. Oder in meinem Leben erlebe ich eigentlich nicht viel mit Gott. Mein Leben mit Gott ist langweilig. Es passiert nichts. Wenn das deinen Gedanken entspricht, dann möchte ich vorschlagen, kann es sein, dass das daran liegt, dass du anderen Stimmen viel mehr lauschst als der Stimme des Evangeliums? Das ist eine Suggestivfrage. Ich würde vorschlagen, dass die Antwort höchstwahrscheinlich ist, dass wir deshalb manchmal so tief in der Misere stecken, weil wir uns nicht auf das konzentrieren, was Gott sagt, weil wir nicht auf das hören, was Gott zu uns sagen möchte. Wir hören auf alles andere. Wie gut kennst du das Evangelium? Paulus nennt es das Wort der Wahrheit. Frage, was suchst du häufiger? Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, der seinen Sohn für dich geopfert hat, damit du mit ihm Gemeinschaft haben kannst? Was suchst du häufiger? Bibel lesen und Gottes Wort in uns aufnehmen, die Wahrheit in uns aufnehmen, uns verändern lassen durch die Wahrheit Gottes? Oder suchst du mehr Gemeinschaft mit Dieter Bohlen oder Heidi Klum? Oder mit Jogi Löw, mein Problem. Mit den Desperate Housewives, Facebook, YouTube, YouPorn, iPhone und so weiter und so fort. Mit was füllst du dein Leben? Auf was hörst du am meisten? Wenn es Zweiteres ist und es gefällt dir sehr gut, dann wird sich nichts tun in deinem Leben, verspreche ich dir. Gott lädt dich heute Morgen ein, beginn wieder neu auf mein Evangelium zu hören. Refocus. Richte dich neu aus auf das, was ich zu sagen habe. Entscheide dich, nicht auf die anderen Stimmen zu hören und dein Leben von diesen Stimmen bestimmen zu lassen. Nein zu falschen Stimmen zu sagen, Nein zur Sünde zu sagen und genauso Nein dazu zu sagen, sich tierisch darüber zu freuen, wenn man es einmal geschafft hat, nicht zu sündigen. Das nennt sich Religiosität. Ich habe es geschafft, ich habe einmal nicht gesündigt, ich bin jetzt gerecht vor Gott. Zum Glück bin ich nicht so wie... Ja, egal. Wenn du Jesus noch nicht kennst und wenn du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, dann fordere ich dich heute Morgen auf, Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser anzunehmen. Wenn du Jesus Christus noch nicht angenommen hast als deinen Herrn und Erlöser, dann gilt für dich leider nur der erste Teil der Botschaft, der schlechte Teil. Das sage ich nicht, um irgendjemanden ins Reich Gottes hineinzufürchten, ja? Angst mit der Hölle zu machen, aber es ist einfach die Realität, wie Gott sie uns offenbart in seinem Wort. Wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, dann bitte ich dich, zumindest eine Sekunde darüber nachzudenken, ob es eine gute Idee wäre, zu sagen, okay, mein Leben sieht so und so aus. Wenn es stimmt, dass die schlechte Botschaft auf mich zutrifft, möchte Gott heute Morgen zu mir sprechen und lad Jesus Christus ein. Wir werden nachher für dich beten, mit dir zusammen beten. Wenn du schon Christ bist, aber du merkst, okay, ich höre mehr auf die anderen Stimmen als auf Gottes Stimme, ich habe deshalb so wenig Hoffnung und so viel Depression in meinem Leben, weil das Evangelium sich nicht entfalten kann in meinem Leben und deshalb auch die Hoffnung nicht, dann fordere ich dich heraus, Buße zu tun und ganz neu umzukehren zu Gott. Ich schließe mit einer Bibelstelle aus dem Hebräerbrief und das ist eine Bibelstelle für dich heute Morgen, so wie du hier sitzt. So, Hebräer 4, Vers 7. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und später heißt es noch, antwortet ihm, solange es noch heute heißt. Ich fordere dich heraus, so viel wir heute Morgen auch gelacht haben, ernst zu machen, weil es eine ernste Sache ist. Es ist eine Sache, die entscheidet zwischen Leben und Tod. Entscheide dich heute Morgen, das Evangelium, seine Kraft in deinem Leben entfalten zu lassen. Ob du Christ bist oder nicht Christ, kehre um zu Gott. Und wenn du sagst, ich stehe hier ganz gut momentan, dann freu dich und dann sagt die Bibel, achte darauf, dass du nicht fällst. Lasst uns antworten, solange es noch heute heißt. Und lasst es uns so machen. Wir machen es nicht immer und wir machen es auch nicht häufig, aber heute habe ich das Gefühl, es wäre eine gute Sache, einfach gemeinsam aufzustehen. Und wenn du sagst, okay, Gott hat mich heute Morgen auf eine Sache angesprochen, Gott fordert mich heute Morgen auf zu antworten, dann tu Folgendes. Nicht für den Ralph, nicht für mich, nicht für die Jessie, für Gott als Zeichen dafür, dass du es ernst meinst. Komm hier nach vorne, knie dich hin. Als ein Zeichen dafür, Gott, ich kehre um zu dir. Wir haben keinen Altar, aber es ist trotzdem ein Altar Call. Okay? Lass uns gemeinsam aufstehen. Und wenn du sagst, ich antworte dir jetzt, Gott, dann komm nach vorne und tu das.